Also gehe ich zurück zum Staat. Der sieht sich in seinem Urteil über die Unwirksamkeit seines Haushaltsaufwands durch die allgemeine Krise seiner Wirtschaft nur bestätigt. Dann waren seine Aufwendungen also unnütz. Das Finanzkapital entzieht ihm den Kredit, verteuert ihn, und das Wirtschaftswachstum, wie es immer so schön heißt, lässt zu wünschen übrig. Dann sind also alle Aufwendungen des Staats plötzlich zu kostenträchtig, weil nicht geschäftswirksam. Also ergänzt und potenziert die Politik mit Verweis auf ihre Haushaltsnöte die Maßnahmen, die die Kapitalisten in der Krise sowieso machen, durch ein umfassendes Staatsprogramm, was immer heißt, der Haushaltskonsolidierung. Wie gesagt, alles für den Lebensprozess der Gesellschaft wäre eigentlich vorhanden. Aber all das wird ziemlich weitgehend brachgelegt, zurückgefahren, als untragbar, als zu verschwenderische, nutzlose Staatsausgaben neu kalkuliert unter dem Diktat, der Staat spart an unproduktiven Kosten, die er sich nicht mehr leisten kann. Zu letzteren, also zu diesen unproduktiven Kosten, da gehört dann das Volk, insbesondere in Gestalt von Sozialkosten der staatlichen Sozialeinrichtungen, als solche, nämlich als steigende, unhaltbare Kosten, fällt dann und in der Krise schon gleich das Volk beim Staat an. Eine zynische, aber gültige Rechnung. Also diese Kosten werden zusammengekürzt, die Bedingungen verschärft, alles unter dem Diktat, der Staat muss sich von Kosten entlassen. Das ist mal so gesehen auch eine erste Klarstellung über den Sozialstaat, auf den sich und die sozialen Leistungen des Staats, auf die sich ja die Beschwerdeführer berufen und meinen, dass der Staat die erhalten sollte und dass mit denen zumindest das Schlimmste vermieden wäre. Der Fehler solcher Beschwerden ist ja nicht nur, dass sie nur die staatliche Verwaltung der Sozialfälle ins Auge fassen, aber nicht deren Grund. Also die Weisen ihrer Beschäftigung, die laufend solche Fälle schaffen, die zum Arbeitsleben irgendwie dazugehören wie das Amen zur Kirche. Mit dem Arbeiten, also mit dem, was sie mit ihrer Arbeit unmittelbar verdienen, kommen sie jedenfalls nicht über die Runden offensichtlich. Und der Staat rechnet mit seinen ganzen sozialstaatlichen Einrichtungen ja schon auch damit, dass er sich mit seinen eingerichteten Kassen um die Arbeitslosen, Alten, Gesundheit und so weiter kümmern muss. Also das wird von der Kritik gar nicht ins Auge gefasst, aber das ist nur das eine. Sondern die sieht auch über die sozialstaatliche Logik hinweg. Wenn sie einklagt, die Politik müsste ihnen doch in ihrer wachsenden Not mit den Sozialeinrichtungen beispringen. Das wäre doch ihr gutes Recht. In der Logik des Sozialstaats liegt nämlich quasi schon wieder automatisch sachzwangmäßig, dass sich die Kassen, die sich halt aus Teilen des Lohns der Beschäftigten finanzieren, in der Krise, also dann schon gleich, wenn eine wachsende Zahl an Sozialfällen eintritt und anfällt, zugleich die Kasseneinnahmen sinken, die ganzen Sozialleistungen tendenziell unhaltbar zu einer untragbaren Kostenrechnung werden. Also so sind die offensichtlich eingerichtet, dass da, wo die Sozialeinrichtungen am meisten gebraucht würden, am nötigsten wären, da können sie sich, und dieses Urteil vollstreckt der Staat, die Kassen das am wenigsten leisten. Also auch hier ist es geradezu ein staatlich gewollter Sachzwang, kassenmäßig institutionalisiert, dass mit dem Anwachsen der Notlagen staatlich für eine Senkung der Kosten gesorgt werden muss, als die diese Notlagen zu Buche schlagen. Also stehen mit Verweis auf die Haushalts- und die Kassenlage, die prekär sind, allenthalben radikale Abstriche an. Also sowas wie ein erster genereller Schlusssatz ist dahin Verelendung. Das, was da den Beschwerden zugrunde liegt, als Staatsprogramm, ist also erstens eine Folge der Notlage, die der Staat bei sich und seiner Wirtschaft wegen dieser eingerichteten Prinzipien seiner Haushaltsfinanzierung, seiner Organisation gesellschaftlichen Wachstums und der Schwierigkeiten der Einbrüche, die dort passieren, bilanziert. Das alles, also das, was ich da Verelendung als Staatsprogramm plakativ genannt habe, das ist allerdings nicht bloß Gebot quasi sachzwangmäßig seiner Haushaltsnöte, sondern das ist auch das Mittel ihrer Bewältigung. Das staatliche Sparprogramm für die Problemstaaten im Süden, die werden ja von der EU gefordert und als probates Mittel auch propagiert zur Wiedergewinnung des Vertrauens der Finanzmärkte. Da heißt Sparen, und Sparen allein stiftet neue Kreditwürdigkeit. Es gibt die gültige Devise. Also die Staaten, die sich nach den von mir dargestellten Rechnungen zu viel geschäftlich Unnützes geleistet haben, die sollen die unnützen Ausgaben beschränken und die Einnahmen steigern, dann wird der Staat auch wieder kreditwürdig. Und nach beiden Seiten hin spart der Staat am normalen Volk. Was die Einnahmen betrifft, die Wirtschaft übermäßig und zu sehr belastet, das wäre ja kontraproduktiv. Deren Bereicherung ist ja schließlich Bedingung und Grundlage aller anderen Einkommen. Und deren Geschäfte, die der Staat bei sich als nationalen Reichtum bilanziert und als seine Quelle und als Grundlage seiner Kreditwürdigkeit, die gehen ja ohnehin nicht gut genug. Seine Einnahmen steigern ohne Schaden fürs Wachstum, das geht also durch Abkassieren bei der breiten Bevölkerung, deren Einkommen ja nicht investiert, sondern verfressen werden. Also geht die Mehrwertsteuer rauf, die Studiengebühren, die Fahrpreise und so weiter und so weiter. Und was die Ausgaben bei Ausgabeneinsparen angeht, kann er wieder nicht schadlos an seine Leistungen für das Wiederingangkommen der Kapitalgeschäfte sich da einsparen, sondern auch in den Ausgaben für das sonstige Funktionieren des gesellschaftlichen Lebens, also schon wieder an den Leistungen für ein Volk, das mit all diesen Einrichtungen ja ohnehin zu wenig leistet für den wirtschaftlichen Erfolg der Nation. Also an Schulen, Gesundheitswesen, Renten, Löhnen für Staatsdiener und so weiter. In diesem Sinn legen also alle einschlägigen Problemstaaten radikale Sparprogramme auf, um sich bei den Finanzmärkten ihre Kreditwürdigkeit zu erhalten oder die zurückzugewinnen. Da wird also nicht falsch und einseitig gespart. Da werden nicht denen, die das Geld doch eigentlich hätten, gerechte Lasten erspart oder auch noch unverdient was zugeschoben. Sondern, das ist so die zweite generelle Hinweis, Verarmung ist da adäquates politisches Mittel, um die staatliche Schuldenwirtschaft, seine Kreditierung und seine Kreditwürdigkeit zu sichern bzw. zu retten. Und drittens geht es daher gar nicht auch nur um Entlastung des Haushalts von unnützen Kosten und Steigerung der Einnahmen da, wo es nicht schadet, sondern es geht mit all dem auch darum, das nationale Geschäftsleben wieder in Gang zu bringen. Der Staat spart nicht nur am Volk, sondern mit all diesen Maßnahmen ringt er darum, den Standort wieder konkurrenzfähig zu machen. Das Vertrauen der Finanzwelt in die künftige Wachstumsfähigkeit seiner nationalen Wirtschaft wiederherzustellen. Also nicht bloß einen Haushalt zustande zu bringen, wo es heißt, wir haben dort eingespart und nehmen mehr ein, sondern auch die Grundlage und Quelle der Kreditwürdigkeit, ja, künftiges Wachstum auf diesem Standort kommt wieder in Gang. Also diese Anweisungen auf die Zukunft durch radikale Maßnahmen in puncto Sparen am Volk wieder glaubwürdig zu machen. Dafür, dass die massenhaften Gewinn- und Wachstumsansprüche nicht mehr aufgehen, also das kapitalistische Geschäft sich nicht mehr ausreichend profitabel an den Maßstäben gemessen, die die halt mit ihrem Geschäft installiert haben, das nicht mehr profitabel genug ist, also dass da zu viel Kapital zu wenig Geschäft macht, dafür macht dann der Staat den Lohn haftbar. Das ist das generelle Urteil, was bei aller Sparpolitik als funktioneller, sozusagen zukunftsweisender Gesichtspunkt gültig gemacht wird. Die Lohnkosten sind zu hoch. Es ist das Generalurteil, das nicht nur die Geschäftswelt fällt. Das Urteil macht sich auch die Politik zu eigen. Und das ist dann, also macht sich die Politik zu eigen als Grund der Krisenlage und damit als den Missstand, den es zu beseitigen gilt. Also tut der Staat alles in seiner Macht Stehende, um die unproduktiven Kosten wieder produktiv zu machen für seine Kapitalisten durch ihre rücksichtslose Senkung. Die senken ja sowieso mit Verweis auf ihren schlechten Geschäftsgang die Arbeitskosten in ihren Betrieben und generell im Land, setzen lohnmindernde Tarifverträge durch und unterlaufen bestehende, setzen massenhaft Entlassene oder gar nicht erst in Arbeit kommende als Druckmittel ein, um die Arbeitskräfte flexibler, ohne Rücksicht auf deren Bedarf ein- und auszustellen. Die verschlechtern also sowieso mit Verweis auf ihren Geschäftsgang sowieso schon radikal alle Beschäftigungsbedingungen und setzen damit neue Ansprüche an die Rentabilität der Arbeitskraft. Bei dem entnimmt die Politik dann ihrerseits, dass sich das Arbeitsvolk für die nationale Unternehmerschaft zu wenig lohnt, also zu teuer ist, also dem Unterschreiben den unabweisbaren Bedarf ihrer Unternehmerwelt nach einschneidenden Reformen und stellen sich mit ihrer Macht dahinter. Dann werden auf staatlichen Beschluss bisher gewollte Regelungen aufgekündigt, Tarifverträge offiziell außer Kraft gesetzt, Mindestlöhne, wo es sie überhaupt gibt, gekürzt, das Arbeitslosengeld ebenfalls, sodass die Unbeschäftigten jede Arbeit annehmen müssen, das Rentenalter raufgesetzt und das bisherige Rentenniveau gründlich abgesenkt und der privaten Vorsorge, die die meisten sich dann kaum leisten können, überantwortet. Kündigungsschutzbestimmungen, die ohnehin vor nichts wirklich schützen, aber gewisse Kosten für Unternehmen mit sich bringen, werden als Beschäftigungshindernisse gelockert, zum Beispiel in Spanien mit dem Verweis auf 50% Jugendarbeitslosigkeit, an der sind natürlich nicht die Anwender von Arbeit schuld, sondern die Alten, die noch viel zu geschützt auf diesen Plätzen hocken. Also unter dem Schlagwort Bürokratieabbau werden dann lauter Arbeits- und sonstige Auflagen abgebaut oder nicht angewendet. Das ist eine zweite Auskunft über den Sozialstaat, dessen Leistungen da die Protestler vermissen und dessen Abbau sie der Politik als Ungerechtigkeit und Verfehlung vorwerfen. So, all diese Einschnitte gebietet eben nicht nur die Logik des Sozialstaats, dass mit der wachsenden Verelendung und der Lohndrückerei der Sozialstaat zu einer zunehmenden Kostenbelastung wird, die das Kassensystem nicht mehr trägt, weil die Einnahmen tendenziell sinken, wenn die Löhne auf breiter Front gesenkt werden und auf der anderen Seite die Sozialfälle, die denn unter die Kassen fallen, rapide ansteigen. Also diese Einschnitte gebieten nicht nur diese Logik, sondern diese Einschnitte, also der Sozialstaat, ist dann auch das Instrument und wird als solches propagiert, das Kapital von Staats wegen von Kosten zu entlasten. Wie gesagt, die Lohnnebenkosten müssen runter, damit die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig wird. Da zeigt sich dann auch, wofür der Sozialstaat auch in besseren Zeiten gut ist. Die staatlichen Sozialstaatsregelungen dienen der Erhaltung eines brauchbaren Volks, und zwar brauchbar für den geschäftlichen Bedarf. Deren Anwendung nach den kapitalistischen Kriterien lohnender Beschäftigung leistet aber die Erhaltung der Brauchbarkeit des Volks für sich gar nicht. Deswegen regelt der Staat überhaupt mit seinem Sozialstaat und ermöglicht dem Kapital damit den Gebrauch nach seinem Bedarf und erspart ihm die Lasten, sich um den Nachschub und die passende Verfügung übers Arbeitsvolk und die ganzen Wirkungen, die sie mit ihrer Beschäftigung zustande bringen, überhaupt kümmern zu müssen. Wenn es aber an dieser lohnenden Beschäftigung mangelt, dann wird dieser ganze staatliche, sozialstaatliche Aufwand auch vom Staat als im Endeffekt nicht mehr lohnende Kost für den Standort bilanziert. Dann taugt eben der Sozialstaat und das staatliche Kommando über einen Gutteil der Lebensbedingungen, die der Staat ja mit seinen Sozialstaatseinrichtungen an sich gezogen hat. Also seine Regelung der unterschiedlichen Bedarfs- und Notfälle seines Arbeitsvolks taugt dann umgekehrt als umfassender Hebel der Verbilligung der ganzen Arbeitsbevölkerung. Also zur Senkung des nationalen Lohnniveaus als sozusagen systematisches staatliches Instrument durch Verarmung sein Volk wieder zum besseren Angebot zu machen und den Zwang zum Billigarbeiten zu verschärfen und so weiter und so fort. So soll also ein Volk wieder funktional gemacht werden für die anspruchsvollen Rechnungen mit rentabler Arbeit. Und nach der anderen Seite, so wird an einem Volk dann ausgelassen, dass es diese Rechnungen nach dem anspruchsvollen Maßstäben, die denen zugrunde liegen, nicht mehr lohnend genug ist. Also mehr produktive Armut, das ist eigentlich das offensiv propagierte Lebensmittel der Nation. So und nur so heißt es, kommen die Krisenländer wieder voran. Und noch ein Punkt dazu, auch zu dem Gedanken, an Krise lernt man also, wie das System funktioniert, wie die Normalität funktioniert. Da ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass alles, was ich jetzt so dargestellt habe, mehr produktive Armut als Lebensmittel der Nation, das ist in Wahrheit ja auch gar nicht bloß die als unausweichlich behauptete Folge der Krisenlage und der staatlichen Haushaltsnot, so wie ich das entwickelt habe. Also eine Haushaltsnot, wo es dann von Deutschland heißt, dann müssen diese Länder sparen, wie diese Länder selber sagen, um Sparprogramme kommen sie nicht rum. Also alles wie ein Werk und ein unausweichlicher Konsequenz, Sachzwang eben ihrer staatlichen Haushaltsnöte, sondern das ist überhaupt ein und ein entscheidendes, probates Mittel der Konkurrenz zwischen den Nationen. Also Deutschland ist da das gar nicht krisenmäßige, der gar nicht krisenmäßige Beweis. Deutsche Politik und die deutsche Wirtschaft und auch die deutsche Öffentlichkeit unterschreibt das, rühmt sich ja, dass alles, also diesen, was immer Umbau, Reform des Sozialstaats, Reform der Arbeitswelt, der Beschäftigungsverhältnisse, der Lohnhierarchie und Lohnbestimmungen, Deutschland rühmt sich ja, dass alles schon und rechtzeitig und ohne Staatsnot mit seinem Hartz IV und anderen Reformen bei sich durchgesetzt zu haben. Einen ständig erweiterten Billiglohnsektor, eine Neuorganisation der Renten, lauter Verhältnisse in der Arbeitswelt, wo Arbeitskräfte nach Kapitalbedarf mobil und flexibel einsetzbar gemacht worden sind, wo zwischen Working Poor und Nichtbeschäftigten gar kein großer Unterschied mehr existiert, weil auch die normalen Arbeitsverhältnisse massenhaft gar nicht mehr darauf berechnet sind und dazu taugen, dass man vom Lohn an selbst nach den bescheidenen Maßstäben ein halbwegs aushaltbares Leben bestreiten kann. Wo Arbeitslosigkeit als perfekter, also sozialstaatlich perfekter, durchorganisierter Zwang existiert, sich mit irgendwelchen Zusatzverdiensten über Wasser zu halten und wie gesagt, was da alles drunter fällt, ist ja bekannt. Das alles ist in Zusammenarbeit von Kapitalisten und Staat durchgesetzt worden und gilt mit einem in Verbindung und in Kombination mit einer unschlagbaren Kapitalgröße und mit konkurrenzfähigen Zukunftsbranchen, also mit dem ganzen, mit dem ganzen Fortschritt, über den die Wirtschaft gebietet. Also überhaupt nicht als Werk der Not, sondern als die ergänzende Seite zum erfolgreichen Unternehmertum in Deutschland, zu dessen Geschäftsmitteln, zu dessen Geschäftsgröße, zu dessen modernen Geschäftsmethoden. Also in Kombination damit gilt das als Basis dafür, und ist es ja auch, dass Deutschland sich in der europäischen Konkurrenz durchgesetzt hat und die anderen Staaten niederkonkurriert hat. Und dasselbe halt ohne die Kapitalwucht, aber deswegen umso mehr empfiehlt Merkel den Problemnationen als passendes Rezept ihrer Gesundung. Und das empfiehlt sie ja nicht bloß. Deutschland setzt damit ja auch die gültigen Maßstäbe für rentable Arbeit in Europa. Ohne die lohnen des Wirtschaften und Konkurrenzfähigkeit eines Standorts eben nicht mehr zu haben ist. Das sind dann die neuen gültigen Perspektiven, mit denen sich die Nationen in der Konkurrenz neu aufzustellen versuchen, die über diese Kapitalwucht gar nicht verfügen und in der Krise sozusagen die besonders geschädigten Staaten sind. Diese Bedingungen für wirtschaftliche Gesundung und den Aufschwung, die bleiben dann auch dann in Kraft, wenn dann der Aufschwung mal da ist. Und das ist und die Grundlage, und das merkt man dann auch daran, wenn die ganzen Sparorgien, wo ich sagen wollte, das ist also gar nicht bloß Sparen, sondern das ist die Durchsetzung neuer Maßstäbe von produktiver Armut und damit aber auch Aussortierung derjenigen, die dafür nicht gebraucht werden. Das merkt man dann auch daran, wenn es darum geht und wenn es heißt, bloß sparen, das reicht nicht. Also vom Sparen werden keine Abstriche gemacht. Aber bloß sparen, das reicht nicht, sondern es braucht auch Wachstumsprogramme, für die sich die Staaten dann wieder verschulden. Das sollte also eine Lehre sein. Die Arbeitsbevölkerung wird eben nicht bloß drangsaliert, ungerecht behandelt, an ihnen statt woanders gespart, für woanders statt für sie was ausgegeben, sondern und mit diesem Ziel und damit muss wieder Wachstum zustande kommen. Und dafür leisten sich dann Staaten auch wieder neben ihren Verarmungsprogrammen Schulden und Anstrengungen für die Wirtschaft. Es geht also um den nationalen Ertrag aus diesen Verarmungskampagnen, also das, was ich produktive Armut genannt habe. Das alles ist also alles andere als ein Missgriff verfehlter Politik oder ein Problem ungerechter Verteilung, eines irgendwie gemeinschaftlich erwirtschafteten Reichtums, mit dem der Staat dann umgehen soll.